Genau, bitte einmal die erste Folie anwerfen. Und zwar geht es heute darum, jedes Knie wird sich beugen. Und ich habe es extra mit einem Fragezeichen, Ausrufezeichen mal dargestellt, weil ich das anhand des Textes erarbeiten wollte, der eigentlich so gar nicht danach aussieht, zumindest auf den ersten Blick, wenn wir das lesen, dass sich wirklich jedes Knie vor Gott beugen wird. Aber bin das dann so durchgegangen und durfte das für mich nochmal ganz neu erkennen. Und zwar geht es heute um Lukas 23, 1 bis 5 und 13 bis 25, also die Begebenheit, wo Jesus verurteilt wird von Pilatus und wo Jesus Pilatus gegenübersteht. Und ich habe da drei Punkte für mich rausgearbeitet. Und zwar einmal zum ersten: Gott wirkt durch Menschen, Gott steht über allen und allem und Gott hat alles im Griff, auch wenn es auf den ersten Blick gar nicht danach aussieht. Und ich habe das hier anhand eines Kapitels von diesem Buch erarbeitet von Viv Thomas, Future Leader. Da geht es eigentlich darum, wie sollten wir eigentlich als, oder wie sollten Gemeindeleiter eigentlich die Gemeinde leiten? Wie hat sich Gott das vorgestellt? Und stellt da in dieser Begebenheit Pilatus und Jesus gegenüber und stellt das so ein bisschen dar wie so ein Treffen zweier Staatsleute, vielleicht zu vergleichen mit Kim Jong-un und Donald Trump, wobei ich jetzt auch hier das nicht als Bild nochmal aufgegriffen habe, um nicht Spielraum für Interpretationen zu geben. Genau, aber das ist eigentlich von der ähnlichen Prägnanz, der hätte sein müssen, weil der Repräsentant des Himmels in Form von Jesus Christus auf den Repräsentanten der Weltmacht des Römischen Reiches trifft und das eigentlich von der Brisanz her ziemlich groß sein sollte, aber man sich hier als Richter und Angeklagter gegenübersteht und das eigentlich gar nicht dem widerspiegelt, welche Personen sich da eigentlich gerade gegenüberstehen. Und was für mich dann nochmal gut war, weil ich das Buch nochmal durchgearbeitet habe, oder dieses Kapitel insbesondere, ist, meine Sicht auf Karfreitag ist nochmal verändert worden, weil ich Karfreitag immer als eigentlich so eine Schmach so für mich mitgenommen hatte, gerade als Jugendlicher. Ich fand Karfreitag immer ganz furchtbar, auch heute noch eigentlich. Ist es so ein Trauerfest, alle sind erschüttert, was Jesus widerfahren muss, damit der Plan Gottes durchgeführt werden kann, damit unsere Sünde getilgt wird. Und ich fand es immer ganz furchtbar, da auch in die Gemeinde zu gehen, weil da nochmal diese Last, die ich Jesus mitgebe auf dem Weg, nochmal ganz deutlich für mich wird. Ich wusste auch gar nicht, wie ich mich danach der Gemeinde verhalten sollte, ob ich da jetzt nochmal mein Programm machen kann, ob ich da, weiß nicht, Fernsehen gucke oder sonst was, weil das ja dann auch nicht dem Event eigentlich gerecht wird, für das dieser Tag steht. Und bevor ich mit uns jetzt da noch weiter berede, möchte ich einfach ins Wort mal schauen. Ich lese aus der Luther-Übersetzung, und zwar den ersten Teil 23, 1 bis 5. Jesus vor Pilatus. Und die ganze Versammlung stand auf, und sie führten ihn vor Pilatus und fingen an, ihn zu verklagen und sprachen: Wir haben gefunden, dass dieser unser Volk aufhetzt und verbietet, dem Kaiser Steuer zu geben, und spricht, er sei Christus, ein König. Pilatus aber fragte ihn und sprach: Bist du der Judenkönig? Er antwortete ihm und sprach: Du sagst es. Pilatus sprach zu den Hohepriestern und zum Volk: Ich finde keine Schuld an diesem Mann. Sie aber wurden noch ungestümer und sprachen: Er wiegelt das Volk auf, damit das er lehrt hier und dort in ganz Judäa, angefangen von Galiläa bis hierher. Ja, und ich wollte den Text mal, bin den Text mal für mich durchgegangen und habe einfach mal geschaut, wer tritt hier eigentlich alles in Erscheinung. Und das ist zum einen die ganze Versammlung. Wer ist das? Der Hohe Rat. Zuvor steht Jesus ja vom Hohe Rat und der Hohe Rat hat schon sein Urteil gefällt. Er hat Jesus für schuldig befunden und gesagt, er ist des Todes, weil er Gotteslästerung und Irrlehre begangen hat. Der Hohe Rat besteht aus 71 Mitgliedern, habe ich einfach mal so zusammengetragen, aus einflussreichen Familien, zumeist Sadduzäern und Pharisäern, also die reichsten Familien eigentlich der damaligen Zeit. Dann haben wir Jesus Christus, uns allen bekannt als Gottes Sohn und eben Herrscher des Himmelsreichs. Und Pontius Pilatus, der Statthalter von Judäa, Vertreter des Römischen Reiches und eben auch der oberste Beamter des Bezirks, also eigentlich die höchste Instanz, die wir hier finden. Und daraus ergibt sich dann für mich folgendes Machtgefüge auf den ersten Blick. Einmal Pilatus als der Statthalter, der Vertreter der Weltmacht, habe ich es jetzt einfach mal so genannt, der Richter, der hier eben aufgesucht wird, um ein Urteil zu finden. Kommen wir gleich zu, warum das der Fall ist. Dann der Hohe Rat als höchster jüdischer Gerichtshof, als Ankläger und Jesus als Angeklagter. Und dann habe ich mir mal vor Augen geführt, was ist hier eigentlich das Ansinnen des Hohen Rates, warum ziehen die überhaupt vor Pilatus? Und das Problem ist, dass eben Israel von den Römern eingenommen worden ist und selber gar keine Vollstreckungsmacht mehr hat. Und sie durften eben Urteile verkünden, aber diese nicht vollstrecken. Und hier eben das Ansinnen, dass Jesus für seine Schuld, die er auf sich geladen hat, oder für das, was sie ihm vorwerfen, tatsächlich zur Rechenschaft gezogen wird und eine Todesstrafe über ihn ausgesprochen wird, die eben auch vollstreckt werden kann. Und welche Strategie fahren sie hierbei? Dass sie eben, Gotteslästerung ist jetzt vom römischen Gesetz keine Straftat, die des Todes bedarf. Dann hat man halt hier eben zwei Punkte sich rausgesucht und quasi eine Lüge verbreitet, um eben dieses Urteil zu erringen und Jesus eben ans Kreuz zu nageln. Und hier sprechen sie eben, dass er ja ein Aufhetzer ist, der das Volk aufgehetzt hat und auch verbietet, dem Kaiser Steuer zu zahlen. Und stellen Jesus in dieser Begebenheit als den Staatsfeind des Römischen Reiches da, der eben die Todesstrafe verdient, der eben ausgemerzt werden muss. Jetzt haben wir den Pilatus, der aber nicht so recht mitspielt, weil der das ein Stück weit erkennt. Wir lesen halt, dass er diese Vorwürfe, die sie Jesus ihm vorwerfen, nicht erkennt. Und habe ich einfach mal geguckt, wessen Ziel hat er eigentlich oder was vertritt er eigentlich? Und er ist eben der effektive Vertreter und Verwalter des eroberten Territoriums hier in Judäa. Und er soll für Recht und Ordnung sorgen und dafür, dass eben das römische Gesetz auch in den Provinzen, die erobert worden sind, Anwendung findet. Die Instrumente, die er dabei hat, sind eben die Vollmachten in finanziellen und militärischen Fragen oder hier auch, dass er dann auf dem Richterstuhl sitzt und tatsächlich dann römisches Recht durchsetzt. Und die Strategie, die man hier auch so ein Stück weit im Text sieht, ist so ein bisschen hybrid, also zweigleisig, dass er eben einmal das römische Recht vertreten möchte und auch durchsetzen will, aber auch das Problem hat, dass er ein Stück weit auch mit der Kultur der Juden einhergehen muss. Also da nicht nur walten kann mit dem römischen Recht, sondern auch ein Stück weit auch die Bewohner Acht geben muss, dass da nicht so ein Aufruhr stattfindet und die auf einmal aufstehen und sich gegen das römische Reich erheben. Und das ist ganz interessant, ich habe mal die Charaktereigenschaften von Pontius Pilatus mir angeschaut von einem gewissen Harold Roden, der den Pilatus als sehr grausamen, boshaften und brutalen Menschen eigentlich beschreibt, der auch öfters mal ein Fettnäpfchen getreten ist, weil der eben nicht so sehr auf das Jüdische, auf das Religiöse so Acht gegeben hat, sondern dann doch da ziemlich mit der Axt gewaltet hat und wohl auch in Anfängen ziemlich viele Juden halt verärgert hat. Und da war zum Beispiel eins, dass er den Römern erlaubt hatte, den Soldaten ihre Feldzeichen mit nach Rom hinein, nach Jerusalem mit hineinzunehmen. Und das so aufgefasst worden ist von den Juden als Entweihung des heiligen Bodens, was ein ziemlich großer Fauxpas gewesen ist. Und ja, jeder, der vielleicht mal im Urlaub war und in eine andere Kultur eindringt, weiß ich, in Asien oder sowas, da kann man eben sehr viel falsch machen. Da gibt es ja auch dann immer die Ratgeber, wie man sich zu verhalten hat. Und das scheint es damals nicht gegeben zu haben. Genau, Internet gab es auch noch nicht. Das heißt, er wusste gar nicht, worauf er sich einlässt und hat eben da oftmals gegen verstoßen, was ihm dann auch hier hinterher, wie wir alle wissen, zum Verhängnis wird. Dann habe ich nochmal Jesus dargestellt, hat eben auf jeden Fall den Plan des Vaters durchzuführen. Wir haben vorher gelesen, Garten Gethsemane, ihr kennt die Worte alle, wo er sich ganz klar dafür entscheidet, den Weg einzuschlagen, den Gott für ihn vorgesehen hat. Und zwar, dass sein Wille eben geschehe und nicht sein eigener. Er ist da sehr am Hadern, aber letzten Endes trägt er das eben, entscheidet sich dafür, den Plan des Vaters durchzuführen. Und ist auch hier, was ich sehr interessant finde, dass sich hier eben noch die Prophetie aus Jesaja 53, Vers 7 widerspiegelt, dass er eben, als er gemartert war, litt, Entschuldigung, als er gemartert war, litt er doch freiwillig und tat den Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Also tatsächlich, er bleibt dieser Reue, der Rolle treu. Und als er gefragt wird, ob er der König der Juden sei, sagt er eben, du sagst es, um vielleicht auch in dem Wissen, die Juden noch mehr anzuheizen, dass sie ihn wirklich dann ja auch ans Kreuz schlagen. Und ich habe mal mich eines Modells aus der eigentlich Konsumentenforschung, der Psychologie mal hier bemächtigt und das mal hier umgemünzt. Und zwar ist das so ein Drei-Personen-Modell eigentlich und soll uns zeigen, wie andere Personen auf uns wirken und dann quasi unsere Meinung verändern können in Bezug auf die andere Person. Und hier ist eben Pilatus als Statthalter, als Vertreter des Römischen Reiches, der angesetzt ist, um eben hier in Judäa das römische Recht zu vertreten, der dem Volk nicht untersteht, also wir haben keine Demokratie, das auf keinen Fall, aber der ein Stück weit das römische Gesetz unter das Volk bringen muss und ein Stück weit die Akzeptanz vielleicht auch Roms in der Provinz Judäa zu vollziehen. Und da habe ich einfach mal einen positiven Punkt gemacht, weil da eben so ein Stück weit eine Abhängigkeit besteht. Dann Pilatus gegenüber Jesus mit einer Null als neutral. Ich weiß nicht, er wird wahrscheinlich von Jesus gehört haben, der viele Wunder getan hat, Heilung und solches, wird bestimmt auch zu ihm rangetragen an den Hof. Und die ist allerdings neutral und ja, zwischen Volk und Jesus ganz klar das Negative, der Hohe Rat, der ja schon sein Urteil gefällt hat und das nun auch vom römischen Gesichtspunkt aus durchführen möchte und letzten Endes eben die Verurteilung durch den Tod erzwingen möchte. Und was mir hier nochmal aufgefallen ist, dass es eigentlich in diesen ersten Versen relativ unlogisch erscheint, dass es zu einem Todesurteil kommen wird, weil wir eben Rom als höchste Instanz haben, die dem Gesetz überstehen und ein Pilatus, der eigentlich sich nicht gewählt sieht, Jesus zu töten, weil er eben keine Schuld erkennt. Und Pilatus hier als höchste Instanz eigentlich die Handhabe darüber hat, wie diese Geschichte ausgehen wird. Und dann schickt er sie erstmal zum Herodes, um diese Last abzugeben und sich da nicht mit zu beschmutzen, weil wir ja diese beiden Punkte im Hinterkopf haben, dass er halt einerseits römisches Recht halten will und anscheinend auch ein gerechter Richter ist, aber auch auf der anderen Seite nicht noch mehr dem jüdischen Volk in Ungnade fallen möchte. Und was da eigentlich auch interessant ist, was dahinter steht, und zwar ist ihm noch ein Prokonsul von Syrien überstellt. Und wenn die Juden Probleme mit dem Statthalter haben, dann können sie eben zu diesem gehen und da Beschwerden vorbringen. Und im schlimmsten Fall wäre das dann eben, ich habe es jetzt mal mit heutigem verglichen, Disziplinarverfahren, was das nach sich zieht, dass er sogar im schlimmsten Fall nach Rom bestellt wird zum Kaiser und sich dann dort verantworten muss, warum es eben so läuft, wie es läuft. So, dann wollte ich den nächsten Part lesen, und zwar 13 bis 25, auch aus Lukas 23. Pilatus aber rief die Hohepriester und die Oberen und das Volk zusammen und sprach zu ihnen: Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als einen, der das Volk aufwiegelt. Und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, deretwegen ich ihn anklagen könnte. Herodes auch nicht, denn er hat ihn uns zurückgesandt. Und siehe, er hat nichts getan, was den Tod verdient. Darum will ich ihn schlagen lassen und losgeben. Da schrien sie alle miteinander: Hinweg mit diesem, gib uns Barabbas los. Der war wegen eines Aufruhrs, der in der Stadt geschehen war, und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen worden. Da redete Pilatus abermals auf ihn ein, weil er Jesus losgeben wollte. Sie riefen aber: Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Er sprach zum dritten Mal zu ihnen: Was hat dieser Böses getan? Ich habe nichts an ihm gefunden, was den Tod verdient. Darum will ich ihn schlagen lassen und losgeben. Aber sie setzten ihm zu mit großem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt würde. Und ihr Geschrei nahm Überhand, und Pilatus urteilte, dass ihre Bitte erfüllt werde, und ließ den los, der wegen Aufruhr und Mord ins Gefängnis geworfen war, um welchen sie ihn baten, aber Jesus übergab ihr ihren Willen. So, jetzt im zweiten scheint das Machtgefüge völlig aus den Fugen zu geraten. Pilatus, der eben der Richter gewesen ist, der eigentlich allem übersteht, der den Ausgang der Situation in seinen Händen hält, der auf einmal hier vom Volk übertrumpft wird. Und ich habe es mal so ein bisschen verglichen mit einer Demokratie, wo irgendwie Legitimation des Volkes auch ein wichtiger Punkt ist, dass das, was in der Regierung geschieht, auch durch das Volk getragen wird. Und dann hier in Form von Wahlen, aber hier eben, dass Pilatus auf einmal diesen Menschenmassen ein Stück weit da untergeht und gar nicht mehr so auftritt wie ein Richter, dass er gar nicht mehr die Kontrolle über die Situation zu haben scheint, sondern letzten Endes Jesus diesem Volk eben ausliefert. Und dann kommt es eben dazu, dass er ein Urteil fällt, was seiner Meinung nach falsch ist und was total wirr scheint, weil wir hier mit der römischen Weltmacht stehen, eben diesem Pilatus, der als grausam und brutal bekannt war, der den Aufruhr wahrscheinlich auch hätte niederklüppeln können, aber der letzten Endes dann doch einknickt vor dem Volk und eben dieses Urteil spricht. Das Volk kommt eben hier zu dem Urteil, was sie sich vorher schon in den Kopf gesetzt haben, das durch den Hohen Rat. Und Pilatus wirkt auch völlig isoliert in diesem fremden Land auf einmal und gar nicht mehr so wie ein Statthalter, ausgestattet mit den Vollmachten, die wir eben gehört haben. Und Jesus, weiterhin habe ich dann das Zitat aus Jesaja 53, Vers 7 hingestellt, dass er das eben alles hinnimmt, weil er genau weiß, was ihn erwartet und dass das eben der Plan Gottes ist. Und dann habe ich nochmal das Modell aufgegriffen, wie wir hier sehen, dann, dass eben die Meinung des Volkes gegenüber Jesus auch die Meinung des Pilatus, der vorher eben neutral gestanden ist, dann auch ins Negative drückt oder ins Negative hineinzieht. Und was ich auch nochmal einen vollen Schlag finde fürs Römische Reich, dass hier der Barabbas losgegeben wird, eben einer, der tatsächlich gegen römisches Recht verstoßen hat, also der wegen Aufruhr gegen das Römische Reich im Gefängnis gesessen hat und auch zu Tode verurteilt worden ist und letzten Endes auch wegen Mordes. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, Ben-Hur, ist vor ein paar Jahren nochmal erneut rausgekommen. Da ist auch so eine Situation am Anfang, wo eben ein römisches Heer durch Jerusalem zieht und ein Aufständischer mit Pfeil und Bogen einen der Römer halt erschießt. Und dann kam für mich eben dieser Vergleich, dass eben solch ein Mensch hier freigegeben wird, was ja aus römischer Sicht eine absolute Schmach darstellt, weil eben hier auch ein römischer Bürger ums Leben gekommen ist und dieser Mord nicht weiter geahndet wird, sondern hier eben eine Losgabe passiert. Und da ist für mich nochmal klar geworden, wie krass und unlogisch diese Geschichte eigentlich erscheint oder eigentlich ist, wenn man sich damit näher beschäftigt, weil eben dieses Römische Reich, das mächtigste Reich auf der Erde damals, wird hier von Gott benutzt, um seinen Plan durchzuführen. Und hier wirkt dieses große Römische Reich, was wir alle aus Geschichtsbüchern auch kennen, völlig entmachtet. Und der Pilatus, wie so ein kleines Häufchen Elend, der dreimal auch sagt, hey, der hat doch nichts gemacht, was soll das denn hier? Und, aber überhaupt nicht diese Vollmacht mehr hat in dieser Situation. Und Gottes Plan eben durch ihn letzten Endes erwirkt wird, weil er eben diesen Schuldspruch fällen muss und das Urteil letzten Endes von seiner Seite aus gesprochen wird, damit es eben durchgeführt werden kann. Und fand ich sehr interessant, ich habe ja selber mal Rechtswissenschaften ein bisschen angeschnitten, dass hier eben auch das Scheitern seines Rechtsapparates eigentlich dargestellt wird. Der mächtigste Apparat überhaupt scheitert hier am Hohen Rat. Scheitert hier an der Legitimation des Volkes, an der Meinung des Volkes. Und so weit, dass sogar der Feind, der offensichtliche des römischen Volkes, freigesprochen wird und Jesus eben verurteilt wird, der gegen Rom selber gar nichts Unrechtes getan hat. Und das fand ich nochmal echt ein ziemlich Gutes für mich, dass ich das so nochmal herausarbeiten konnte für mich selber, dass Gott tatsächlich über allem steht, über jedem Reich, dass kein Mensch sich seinem Plan widersetzen kann. Und Pilatus, der vorher wirklich die Meinung vertreten hatte, dass Jesus eigentlich nicht ans Kreuz gehört, dass nicht mal er es ihr verurteilen oder vereiteln kann, dass eben Jesus ans Kreuz geht und für unsere Sünde letztendlich stirbt und ja, dass wir dadurch freigesprochen werden und sich kein Mensch eigentlich Gott widersetzen kann, selbst wenn er vielleicht eine gute Absicht hatte aus menschlicher Sicht, aber letzten Endes hätte ja dann die Nichtverurteilung dazu geführt, dass Gottes Plan vereitelt worden wäre, aber das funktioniert hier eben nicht. Und war für mich nochmal ein sehr großes und schönes Bild, dass kein Mensch Gott widerstehen kann, kein Mensch sich gegen Gott stellen darf und kann. Und ja, dass Gott auch in der chaotischsten Lage, und das sieht ja auch ziemlich dramatisch aus, hier geht es um Tod, hier geht es um eine Verurteilung, dass Gott trotzdem die Fäden in der Hand auch hält und weiterhin ja, über allem schwebt und alles in der Hand hält. Und da wollte ich jetzt auch nochmal den Viv Thomas zitieren. Ich habe es übersetzen müssen, das ist eigentlich ein englisches Buch, hoffe, das ist mir einigermaßen gelungen. Was für ein störendes und beunruhigendes Verhalten. Ein Gott, der nicht spricht, aber dieses Schweigen ist nicht ohne Botschaft. Seine Präsenz füllt diese Stille und wartet darauf, dass wir zuhören und beobachten. Und letzten Endes der Jesus, der eben vorhin Gethsemane so am Boden war und ja, sich auf einmal völlig bewusst worden ist, was in den nächsten Stunden auf ihn warten wird, dass er das so hinnimmt, dass er das für sich auch so ausgemacht hat, dass er den Plan des Vaters, ja, dass er den erfüllt und es auch so trägt, wie auch eben prophezeit worden ist in Jesaja. Genau, das Fazit, was ich für mich hier rausgearbeitet hatte, war ich, ja, jedes Knie wird sich beugen, selbst dieses Römische Reich, der größte Machtapparat der damaligen Zeit, knickt hier vor Gottes Plan ein und ja, führt eben dazu, dass dieser Kreuzestod stattfinden kann. Und ja, Gott stellt eben dieses Machtgefüge komplett auf den Kopf, um eben seinen Plan durchzuringen. Und er lässt uns letzten Endes auch an seinem Sieg natürlich teilhaben, weil er ihn für uns errungen hat. Dieser Plan galt nur uns, davon von Sünde zu befreien und letzten Endes wieder zu Gott zu können, zum Vater. Und ich möchte dann abschließen mit noch einem Zitat von einem gewissen Journalisten, einem Briten, Malcolm Muggeridge, der in den 80er Jahren Folgendes gesagt hat. Da möchte ich jetzt meine Mutter nach vorne bitten, um das vorzutragen.
In meiner Lebenszeit habe ich meinen eigenen Landsleute über ein Viertel der Welt herrschen sehen. Die Mehrheit war überzeugt von den Zeilen des bekannten Bibels. Gott, der den Mächtig gemacht hat, wird immer mächtiger machen. Ist das die britische Hymne?
Nee, aber so ein Kampflied, oder?
Hope and Glory. Ich habe einen Österreicher gehört, der 1000 Jahre anhalt ist, solche Preis verkündete. Einen italienischen Clown, der einen neuen Kalender ankündigte, um seine eigene Macht unter Beweis zu stellen, einen mörderischen Banditen aus Georgien und Kreml von der intellektuellen Elite der Presse, der von der intellektuellen Elite der Presse gefeiert wurde und für weiser als Sage gehalten wurde. Ich habe gesehen, wie Amerika wohlhabender und aus militärischer Sicht schlagkräftiger war, als der gesamte Rest der Erde zusammengetan. Sodass die Amerikaner sogar Alexander oder Julius Caesar mit ihren gesamten Eroberungen hätten ausstechen können. Alles in einer Lebenszeit, alles vom Himmel verriet. England ist nun Teil einer Insel außerhalb der Küste Europas und bedroht vor weiterer Zerstückelung und Konkurs. Hitler und Mussolini sind beide tot und werden beide nur noch in Scham und Schande erinnert. Stalin ist ein verbundener Name in einem Regime, an dem er selbst für über 30 Jahre mitgewirkt hat. In Amerika herrscht die Angst, kein Gewinn mehr zu haben, dass die Autos auf den Straßen am Laufen hält und den Mord in den Städten, mit schlimmen Erinnerungen an eine desaströse Kampagne in Vietnam. Alles in einer Lebenszeit, alles vom Wind verweht. Radio Zacharias ergänzt dieses oftmals folgendermaßen. Hinter den Schwimmern dieser gefeierten Supermänner und selbst erschaffenen imperialistischen Diplomaten ist eine Spur daraus, in dieser Person, aufgrund dieser Person und nur durch diese Person alleine, hat die Menschheit immer noch Hoffnung auf Frieden. Die Person ist Jesus Christus. Ich präsentiere ihn als den Weg, die Wahrheit und das Leben.
Amen.